Ja, Frau Thomas, Frau Lips, ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben für unseren Podcast. Und vielleicht sagen Sie einleitend ganz kurz ein paar Sätze zu Ihren Studien. Sie haben ja mittlerweile zwei Jugendstudien zu Corona aufgesetzt. In welche Richtung haben die denn gefragt und was waren so die Unterschiede vielleicht auch zwischen Corona oder Studie 1 und Studie 2?
Genau, ich kann ja mal mit Jugo 1 anfangen und
Ja.
dann gleich mit Jugo 2 weitermachen. Ja, wir kommen ja aus unterschiedlichen Feldern der Jugendforschung, insbesondere auch Kinder und Jugendliche, die sich im Feld der Kinder- und Jugendhilfe bewegen, die in stationären Erziehungshilfen aufwachsen, ist ein Feld, was wir sehr intensiv bespielen und haben im Frühjahr eben uns relativ schnell die Frage gestellt, wie geht es eigentlich jungen Menschen, die zum Beispiel in Pflegefamilien und Heimerziehung leben, und haben diese Kreise dann weitergezogen. Wie geht es anderen jungen Menschen? Wie geht es den eigenen Kindern? Und sind dann relativ zügig auf die Idee gekommen, dazu eine Erhebung zu machen und haben uns im Frühjahr an dem Fragebogen der World Vision Studie zu Wohlbefinden von jungen Menschen, welche eben auch international durchgeführt wurde, orientiert, haben diesen Fragebogen genommen und umgebaut auf die aktuelle Situation unter dem Einfluss des Lockdown. Das war eben damals ja so, dass der Zeitrahmen, in dem wir uns bewegt haben, und haben diesen Fragebogen eben sehr zufällig gestreut und über 6.000 junge Menschen erreicht, die den vollständig ausgefüllt haben. Junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren, eben mit der ganz global gefassten Frage: Wie geht es euch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie?
Genau, als wir JUCO 2 geplant haben, haben wir ehrlich gesagt mit einer etwas anderen Situation gerechnet, glaube ich. Also wir hatten jetzt nicht unbedingt geplant, nochmal im Lockdown oder wie das jetzt so schön heißt, Lockdown Light zu befragen, sondern wir haben eigentlich gedacht, wir fragen, wenn es so ein Stück weit abgeschlossen ist, wie ist jetzt gerade die Situation, wie geht es den jungen Menschen auch wieder mit der Öffnung der Einrichtungen und der Schulen. Genau, das hat sich dann ein bisschen anders dargestellt, wie wir ja alle wissen. Das heißt, wir haben zu einem Zeitpunkt befragt, an dem wieder jetzt viele Institutionen irgendwie geschlossen waren, obgleich die Schulen und Kindergärten und so ja offen gehalten wurden und die SchülerInnen zu dem Zeitpunkt jetzt auch in die Schulen gegangen sind zum allergrößten Teil. Aber trotz allem, genau, ist die Situation viel ähnlicher, als wir das ursprünglich mal geplant hatten. Wir haben aber trotzdem einen etwas anderen Fragebogen einerseits konzipiert, indem wir nochmal spezifischer auf das Freizeitverhalten der jungen Menschen, Veränderungen auch in den sozialen Beziehungen eingegangen sind. Also stärker nochmal diese Veränderungen quasi seit vor Corona in Anführungsstrichen und jetzt versucht haben darzustellen, auch über einen längeren Zeitraum. Gleichzeitig haben wir aber auch Fragen aus dem ersten Fragebogen natürlich nochmal aufgenommen, um auch eine Vergleichbarkeit zu haben, um zu gucken, hat sich da irgendwas getan, haben sich Dinge verändert für die jungen Menschen oder ist es im Prinzip noch relativ ähnlich? Und wir haben auch nochmal Fragenbereiche einfach ausdifferenziert anhand von Rückmeldungen, die wir von jungen Menschen bekommen haben auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also einerseits schon in der ersten Befragung haben viele ja diese Freitextfelder genutzt und haben da auch Rückmeldungen zum Fragebogen gegeben und bestimmte Anregungen, was man vielleicht noch hätte fragen können. Und gleichzeitig haben wir ja auch im Nachhinein in erster Linie Severin Thomas Workshops mit jungen Menschen durchgeführt, wo es auch vielfältige Rückmeldungen einfach nochmal gab, was vielleicht noch interessante Themen wären, wo man noch mal vertieft hätte fragen können. Und da haben wir uns bemüht, das an vielen Stellen auch umzusetzen und auch noch mal so Stimmungslagen ein bisschen differenzierter zu erfassen, aktuelle Sorgen ein bisschen differenzierter zu erfassen, Beteiligungsmöglichkeiten und auch der Wunsch, überhaupt sich zu beteiligen. Das hatten wir in der ersten Befragung eher global gefragt und haben es jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter ausdifferenziert an vielen Stellen.
Ja, besten Dank. Das klingt doch alles sehr spannend. Können Sie vielleicht mal schildern, was aus Ihrer Sicht die am meisten relevanten Befunde Ihrer Studien sind?
So allgemein gefragt, gar nicht so einfach, weil es, finde ich, sehr viel differenzierte Stoßrichtungen gibt, in die man gucken kann. Was ich bei JUCO 1 bemerkenswert fand, dass, obwohl man erstmal von der Ausstattung, wir haben eben gefragt, wie viele Räume habt ihr zu Hause zur Verfügung, habt ihr Möglichkeiten, euch zurückzuziehen, erstmal annehmen konnte, dass die jungen Menschen, die sich beteiligt haben, in nicht ganz so schlechten Rahmenbedingungen leben, sage ich mal so allgemein. Und dennoch aber deutlich wurde, dass zum Beispiel, ich meine, es waren knapp 10% geantwortet haben, ich habe zum Beispiel niemanden zu Hause, mit dem ich meine Sorgen teilen würde. Das fand ich war so ein bemerkenswerter Befund, wo man erstmal denkt, naja, es 10% ist nicht besonders viel auf die Gesamtzahl gerechnet, aber wenn man dann eben sagt, es sind ungefähr 600 junge Menschen, die das von sich sagen, dass sie niemanden haben, den sie ansprechen können, kann man sich natürlich vorstellen, wie ist das bei jungen Menschen, die wir jetzt gar nicht erreicht haben mit der Befragung. Wir haben eben nicht so einen hohen Anteil in JUKO 1 gehabt mit Migrationshintergrund oder junge Menschen, die in Armutsverhältnissen leben. Wir haben eben auch allgemein zu Geld in der Familie gefragt. Und da gab es schon auch die Aussage, ich mache mir Sorgen um das Familieneinkommen. Das war eben auch, finde ich, ein wichtiger Befund, dass viele junge Menschen sich da eben auch gesorgt haben, dass die finanzielle Ausstattung der Familie reicht. Und gleichzeitig haben sie sich aber noch mal mehr Sorgen um die eigenen Finanzen gemacht. Da wir ja auch junge Menschen bis 30 befragt haben, waren ja durchaus auch schon welche darunter, die gar nicht mehr sozusagen im Kontext von Familie ihren Lebensunterhalt bestritten haben. Und was man aber insgesamt, was ja in einer quantitativen Studie eher ungewöhnlich ist, auch als wichtigen Befund zurückmelden kann, ist die hohe Bereitschaft, auch nochmal qualitativ zu antworten im Freitextfeld. Also sehr umfänglich und sehr viele haben diese Möglichkeit genutzt und haben uns ein hochdifferenziertes Bild gezeigt von ihrem Leben unter dem Einfluss des Lockdowns. Ich bleibe jetzt mal bei JUKO 1. Und da hat mich doch sehr überrascht, wie soll ich das beschreiben, wie sorgenvoll die jungen Menschen auch waren. Zum Beispiel die Angst, jemand anders anzustecken, aber auch die Angst vor eigener Ansteckung, vielleicht auch gerade bei jungen Menschen, die selber gesundheitlich vorbelastet sind. Also dass, wenn man nicht gewusst hätte, dass es sich um eine Jugendstudie handelt, finde ich, sehr erwachsene Reaktionen an diesen Daten eben ablesen kann. Und das, was ihnen aber öffentlich doch auch zugeschrieben wird, ihr feiert nur Corona-Partys, ihr nehmt die Regeln nicht ernst, ihr seid ja nicht die Risikogruppe, dass sich das mit genauerem Blick auf diese Daten doch ganz anders darstellt. Das so als ein Ausschnitt, was ich, Anna, vielleicht magst du noch mal ergänzen. Es gibt ja viele spannende Befunde in den Daten.
Genau, also das mit den Geldsorgen finde ich, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Das ist auch so, dass etwa 20% der jungen Menschen, die wir dort befragt haben, gesagt haben, sie haben vermehrte Geldsorgen seit der Pandemie. Das finde ich auch ziemlich viel, ehrlich gesagt. Also dafür, dass wir davon ausgehen, dass wir eher Jugendliche in ja, ganz guten Rahmenbedingungen eben erreicht haben, ist das schon eine relativ hohe Zahl. Also auch da sieht man nochmal, und das bestätigt sich dann auch ein Stück in den Freitextantworten, was für zum Teil auch existenzielle Sorgen da so hinterstecken, also was, ja, wie schwierig es für manche auch ist, dann irgendwie jetzt auch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und sich zu überlegen, wie geht es überhaupt für mich weiter. Die Übergangsgestaltung war noch so ein Thema, was uns irgendwie auch an vielen Stellen beschäftigt hat, also wie geht es jetzt eigentlich für die jungen Menschen weiter, die jetzt gerade in so Übergangssituationen sind, die sich im Abitur zu dem Zeitpunkt befunden haben oder eben auch vielleicht quasi jetzt eine Ausbildungsstelle gesucht haben oder im Wechsel aus der Ausbildung heraus in einen Arbeitsplatz waren. Das sind so Punkte, an denen man einfach auch aus den Freitexten heraus viele ja, Eindrücke bekommen hat, dass das eben schwierig ist, weil es diesen Lebensentwurf zumindest kurzfristig erstmal ziemlich durcheinander bringt und nicht so ganz klar ist, wie geht's jetzt eigentlich weiter, was kann ich als nächstes machen. Und es dafür auch wenig Raum gab, dann solche Dinge zu planen natürlich, weil in so einer unsicheren Situation ist es einfach auch schwierig, Dinge zu planen. Deswegen haben wir da bei JUKO 2 auch nochmal genauer nachgefragt, also ob es Dinge gab, die die jungen Menschen jetzt nicht antreten konnten oder die nicht stattgefunden haben aufgrund der Pandemie. Und auch da gibt es ganz, ganz viele Antworten, sehr unterschiedliche natürlich, was jetzt gerade vielleicht nicht möglich war. Also da, finde ich, sieht man auch nochmal ganz gut, dass sich eben auch für viele das Leben dann doch relativ plötzlich auch an vielen Stellen irgendwie verändert hat und nicht nur in dieser Akutsituation, sondern auch mit Blick auf mittel- und langfristige Planungen. Und ein Befund, der uns ja immer auch viel beschäftigt hat und den wir auch sehr prominent gemacht haben, ist immer die Frage nach, fühlen die jungen Menschen sich mit ihren Sorgen überhaupt wahrgenommen, gehört? Wir haben ja tatsächlich diese Frage auch so gestellt. Und es ist ja so, dass in der ersten Befragung ganz, ganz viele gesagt haben, sie haben den Eindruck, sie werden nicht gehört, die Sorgen werden nicht wahrgenommen. Und das bestätigt sich leider in Anführungsstrichen in der zweiten Befragung auch nochmal. Also obgleich sich da sicherlich auch Dinge verändert haben, so also aus unserer, in Anführungsstrichen, Außenwahrnehmung und es bestimmte Punkte auch gibt, an denen junge Menschen vielleicht eher noch jetzt wieder beteiligt werden oder in den Blick genommen werden oder auch anders vielleicht ein Stück auch wieder auf sie geguckt wird, zumindest teilweise, also es wechselt ja immer mal so, ist so mein Eindruck, wie so auf junge Menschen geguckt wird. Es ist schon so, dass auch dort noch die allermeisten sagen, dass sie nicht den Eindruck haben, dass die Sorgen wahrgenommen werden.
Ja, und das schließt sich auch so ein bisschen an ihr Erleben zum Beispiel in der Schule an. Also das haben wir ja auch nochmal sehr prominent herausgearbeitet. In JUKO 1 waren knapp 60% der teilnehmenden Schüler und Schülerinnen. Und da konnte man eben insbesondere auch in den Freitexten ablesen, wie gravierend die Erfahrungen in der Schule sind, beziehungsweise damals im Homeschooling, dass sie das Gefühl haben, wir haben gar kein Gegenüber, wir erreichen unsere Lehrerin nicht mehr, wir müssen eigentlich nur erfüllen, was von uns erwartet wird, also wir müssen funktionieren und haben überhaupt gar keine Mitsprachemöglichkeiten, wir werden nicht gefragt, ob wir technisch ausgestattet sind, also auch eine starke Ohnmacht zu spüren war, wir kommen jetzt eben völlig andere Rahmenbedingungen, wie Schule funktionieren soll, aber wir werden eben nicht gefragt, ob das bei uns auch gelingt und empfinden das auch als hochgradig belastend. Und auch das haben zum Beispiel die Jugendworkshops gezeigt, auch junge Menschen, die von sich gesagt haben, ich war vorher eine gute Schülerin, ich habe ein ganz durchschnittliches Leben geführt, aber ich kann mich jetzt nicht konzentrieren oder ich komme morgens nicht aus dem Bett, weil ich mich frage, warum soll ich aufstehen? Ich will weder die Nachrichten hören, noch möchte ich mir darüber Gedanken machen, was das mit Corona alles mit mir macht. Also im Grunde sich in einer völlig anderen Lebenssituation befinden, die Schule aber erstmal davon ausgegangen ist, der Schulbetrieb muss, wenn auch nicht im Gebäude der Schule, irgendwie so weiterlaufen. Und da konnte man Frust spüren, aber finde ich auch in vielen dieser Freitextantworten auch Angst und Besorgnis, wie sie das so überrollt und dass es aber keine Möglichkeit gab, das zurückzuspielen, darüber ins Gespräch zu kommen, wie Schule funktionieren kann, wie man die Dinge anders regeln kann. Also dieses, wir fühlen uns nicht gefragt, nicht gehört, spüren sie eben nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch ganz unmittelbar zum Beispiel im Schul- und Studienalltag, dass sie was, ich sage es mal so salopp, vorgesetzt bekommen und das nicht beeinflussen können. Und das ist so ein Gefühl, was sich sehr durchzieht und was wir ja auch in unseren Papieren immer auch noch mal ganz stark herausgearbeitet haben, dass Jugend mehr beteiligt werden möchte und im Grunde auch viele Ideen zu bieten hat. Also wir sind eben auch mal gefragt worden, naja, ob in diesen Freitexten nicht nur im Grunde die Jugendlichen sich großartig Luft machen und ich sag mal die Erwachsenenwelt in die Pfanne hauen. Da würde ich ganz klar sagen, nein, da kommen sehr differenzierte Perspektiven auf Ideen, wie man vielleicht auch Pandemieregeln anders umsetzen könnte, auch anders handhaben könnte. Aber damit kommen sie eben an anderer Stelle nicht zu Wort. Und das sehen wir auch an JUKO 2, wo wir quasi dreimal so viel Freitextantworten bekommen haben. Also dieses Bedürfnis, sich mitzuteilen, auch wirklich ganz detailliert mitzuteilen, ist enorm groß. Das haben wir sowohl in den Studien erlebt, als auch in den Workshops, die wir mit Jugendlichen gemacht haben. Und ich finde, das allein ist ja schon eine sehr starke Botschaft jenseits der Daten und Zahlen, die wir da herauskristallisieren.
Ja, vor allen Dingen die Fortsetzung dieser Erfahrung von Jugendlichen von JUKO 1 zu JUKO 2 finde ich sehr bezeichnend. Also Dankeschön für diese Schilderung. In dem Zusammenhang, Sie haben es schon so ein bisschen angeschnitten, würde mich noch stärker interessieren, wie sieht denn dann der Alltag von jungen Menschen aus? Was können Sie dazu vor dem Hintergrund Ihrer Studien sagen?
Genau, Alltag ist ja, meint ja ziemlich viel sozusagen. Das kann ja alles Mögliche bedeuten. Und wir haben aber auch versucht, genau alles Mögliche quasi, was Alltag so bedeuten kann, ein Stück weit auch abzubilden. In der ersten Befragung haben wir zum Beispiel viel auch gefragt, so wie geht es den jungen Menschen eigentlich in ihrem Zuhause? Dort haben wir, würde ich jetzt mal sagen, erstmal einen ganz erfreulichen Befund, in Anführungsstrichen, der erstmal zeigt, okay, den allermeisten geht es ganz gut in ihrem Zuhause. Das muss man immer so ein bisschen differenzieren, weil es eben auch die gibt, die dem nicht zustimmen und die darf man, glaube ich, da nicht aus dem Blick verlieren. Also das muss man dann schon auch nochmal sich im Detail angucken. Aber so insgesamt über alle gesehen ist zumindest sowas wie die Zufriedenheit mit der Stimmung zu Hause ganz gut. Die meisten, eben nicht alle, aber die meisten haben einen Ansprechpartner zu Hause, sagen erstmal, sie haben eine ganz gute Zeit zu Hause. Das war so für uns so ein wichtiger Punkt, weil eben natürlich in dieser Lockdown-Situation die Leute auch anders nochmal auf ihr Zuhause in Anführungsstrichen verwiesen sind, indem man sich dann vielleicht doch noch viel mehr aufhält, als das vielleicht vorher war. Wir haben aber auch gefragt zu sozialen Kontakten, Kontakten mit Gleichaltrigen in erster Linie. Da stellt sich das natürlich in Anführungsstrichen ein bisschen anders dar in Zeiten des Lockdowns, in denen das eben auch nicht erlaubt war, überhaupt mehrere junge Menschen irgendwie auch zu treffen. Da gibt es eine eher hohe Unzufriedenheit mit den Kontakten, was auch nochmal zeigt, dass es eben auch nicht so leicht ist, Kontakte einfach ins Digitale zu übertragen. Also es ist sozusagen für die jungen Menschen nicht so einfach möglich zu sagen, ach ja, die Freunde, die ich vorher immer getroffen habe, die treffe ich jetzt halt online und das ist genau das Gleiche. Das ist es eben nicht. Es ist nicht das Gleiche. Es fühlt sich für sie nicht gleich an. Und da fehlen auch bestimmte Aspekte des Austauschs und der Nähe, die vielleicht im 1-zu-1-Kontakt dann doch ein bisschen anders auch möglich sind. Wir haben zum Freizeitverhalten in der ersten Befragung nicht so viel gefragt, was auch damit zu tun hat, dass natürlich die Freizeitangebote irgendwie sehr reduziert waren zu dem Zeitpunkt. Wir haben aber sowas gefragt, wie zufrieden seid ihr damit, wie ihr aktuell eure Zeit verbringt. Da zeigt sich, dass es eine hohe Heterogenität in erster Linie gibt. Also es zeigt sich, es gibt welche, die sagen, ich bin überhaupt absolut unzufrieden. Es gibt aber auch die, die sagen, ich bin total zufrieden, was auch über die Freitextantworten und auch im weiteren Gespräch dann auch nochmal so ein bisschen ausdifferenziert wurde. Dann geht es auch darum, dass es für einige auch eine gewisse Entlastung und Entschleunigung bringt oder zu dem Zeitpunkt zumindest gebracht hat. Also dass auch dieses nicht zur Schule gehen zu müssen natürlich für einige zum Beispiel sehr, sehr schwierig ist und für andere aber das auch was Positives hat, Zeit anders einteilen zu müssen, bestimmten Stress nicht zu haben, bestimmten Freizeitstress auch vielleicht gar nicht zu haben, auch sagen zu können, ich ziehe mich mal von allen Leuten zurück, vielleicht bin ich auch mehr der Typ, der irgendwie lieber alleine ist und das kann ich aber in meinem Alltag gar nicht umsetzen oder in meinem normalen Alltag. Und jetzt geht das aber, also da gibt es ein sehr breites Spektrum einfach an Antworten. Und gleichzeitig zeigt sich aber schon, dass wir haben die jungen Menschen gebeten, quasi retrospektiv einzuschätzen, wie zufrieden warst du vor Corona damit, wie du deine Zeit verbracht hast und wie zufrieden bist du jetzt. Und da zeigt sich aber wiederum schon, dass es ein deutliches Gefälle gibt, also dass die Zufriedenheit retrospektiv viel, viel höher eingeschätzt wird als zum Zeitpunkt der Befragung. Mhm.
Ja, und ich finde, was aber auch, das haben wir auch lange diskutiert, so diese starke Bezogenheit auf die Familie, auf das Häusliche, eine wahnsinnige Auswirkung auf ihr Leben hatte. Das, finde ich, kann man an unterschiedlichen Stellen erkennen. Also das, was ja vorher in Institutionen stattfindet, in der Schule, im Studium, im Kulturbereich, ist eben plötzlich nicht mehr da. Und ich muss mich mit denen Menschen und den Rahmenbedingungen arrangieren, die ich überwiegend zu Hause vorfinde, also bezogen auf JUKO 1. Und ich finde, da haben wir an vielen Stellen nochmal ein sehr aufschlussreiches Bild auch auf Familienleben bekommen. Also ich habe sehr viele Freitexte gelesen, wo es um die Beschreibung psychisch kranker Eltern ging, für die sie sorgen. Also wir haben eben auch jetzt im JUKO 2 nochmal gefragt, versorgst du Geschwister oder andere Menschen? Also dass man eben ja auch nicht unterschätzen darf, dass Jugendliche durchaus auch schon Aufgaben übernehmen, die im Erwachsenenbereich anzusiedeln sind und dass diese Belastungsmomente natürlich in der Pandemie und insbesondere in der Lockdown-Phase nochmal extrem hoch waren oder wenn Eltern ihre Jobs verloren hatten. Also auch die waren ja belastet und Jugendliche mussten damit umgehen und hatten wenig Ventile außerhalb des eigenen Haushaltes, um damit auch umgehen zu können, um sich mit anderen auszutauschen. Das, finde ich, war nochmal ein starkes Bild, dass Jugend eben nicht nur so diese High-Life-Phase ist, also wie es ja oft auch in der Presse dargestellt wird, sondern dass Jugendliche sich in sehr unterschiedlichen sozialen Kontexten und Aufgabenstellungen bewegen. Und das, finde ich, war nochmal eine starke Botschaft, die uns da auch gezeigt wurde. Und ich hatte gerade noch einen anderen Punkt im Kopf, der mir jetzt aber gerade entfallen ist insofern.
Aber das waren schon sehr beeindruckende. Danke Ihnen beiden für die Schilderung. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen gewissermaßen an das andere Ende dieser Überlegungen gehen, die Sie hier skizziert haben, und nach den Konsequenzen Ihrer beiden Studien fragen. Was leiten Sie denn selber aus Ihren Ergebnissen für die sozialpädagogische Praxis und was für die Sozial- und Bildungspolitik?
Also ich fange mal mit der sozialpädagogischen Praxis an. Das ist ja eine Beobachtung, die wir selber relativ früh zu Beginn der Corona-Pandemie machen konnten. Das viele sozialpädagogische Einrichtungen auch erstmal mit sich selbst beschäftigt waren in dieser Phase. Wie reorganisieren wir uns? Ich meine, das können wir uns als Hochschule genauso sagen. Wir haben uns auch erstmal ganz stark mit unserer eigenen Reorganisation beschäftigt und nicht mit der Frage, wie geht es eigentlich Studierenden unter diesen Bedingungen. Und das fand ich war sehr ernüchternd, dass wir eigentlich in Krisenzeiten, in denen wir für junge Menschen da sein sollen, als Bildungsinstitutionen, aber auch als sozialpädagogische Institutionen, erstmal nicht da waren, zumindest nicht flächendeckend. Also Jugendzentren, manche haben das gut aufrechterhalten, haben sich da sehr bemüht, für Jugendliche und natürlich insbesondere auch für Kinder da zu sein. Aber manche hatten schlichtweg auch erstmal geschlossen und haben gesagt, wir sind unter dieser E-Mail-Adresse zu erreichen, aber unsere Türen müssen erstmal geschlossen bleiben. Und da, finde ich, tun sich große Fragen auf. Wie funktioniert das Krisenmanagement in diesen Institutionen, die irrsinnig wichtig sind für Kinder und Jugendliche? Und das haben wir auch nochmal in einem anderen Projektkontext deutlich gemacht, dass sowas eigentlich nicht nochmal passieren darf, dass in Krisenzeiten junge Menschen keine Möglichkeit haben, außerhalb ihres engeren sozialen Umfeldes Kontakt zu haben, Hilfe zu bekommen, Austausch pflegen zu können. Also das finde ich ganz wichtig als zentrale Botschaft, insbesondere aber auch an die Schulsozialarbeit zu richten, dass gerade in der jetzigen Zeit, wo Schule für viele ja der einzige Ort ist, an den sie dürfen, der legitimiert ist, jetzt auch gerade aktuell, wo viele Freizeitangebote ja auch wieder nicht gestattet sind oder nur digital, dass das als Ort des Austausches eben wirklich auch eher gestärkt werden muss. Also Sabine Andresen berichtet das von einer Veranstaltung, auf der sie letzte Woche war, dass dort die Schulsozialarbeit einen starken Zulauf in den letzten Wochen berichtet hat, also dass Schüler eben in den Pausen zu ihnen kommen mit verschiedensten Anliegen. Und das, finde ich, können wir jetzt an der Pandemie festmachen. Wir können aber auch sagen, dass es insgesamt mehr Gelegenheiten geben muss, um mit den eigenen Sorgen eben auch Ansprechpartner zu finden. Und dass Schulsozialarbeit dafür mehr sein kann und auch muss, das, finde ich, ist erstmal eine wichtige Botschaft an pädagogische Kontexte.
Genau, Entschuldigung. Ja, also genau, das ist, finde ich, auch ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube schon auch, was ich so, also wenn ich sozusagen mit Personen aus der Fachpraxis so gesprochen habe, haben die auch immer berichtet von so einer Art Schockstarre und dann irgendwie einer hohen Unsicherheit, die ja auch durchaus nachvollziehbar ist. Also das ist ja auch irgendwie erstmal klar. Und gleichzeitig, ja, sind es eben auch die Menschen, die eng dran sind an den jungen Menschen eigentlich und die auch die Möglichkeiten haben oder gehabt hätten, da vielleicht auch irgendwie schon nochmal frühzeitiger ins Gespräch zu gehen und nochmal nachzufragen. Es ist auch so, dass zum Beispiel auch in Schulen oder von SchülerInnen uns öfter mal berichtet wurde, dass auch die Lehrer zum Beispiel gar nicht und Lehrerinnen gar nicht fragen, also auch als die Schulen dann wieder geöffnet waren, dass es gar nicht so eine Rückfrage gibt, wie geht es euch überhaupt oder wie ging es euch in der Zeit, wie habt ihr das erlebt? Also auch da nochmal sozusagen auch in dem Kontext nochmal anders vielleicht zu fragen und das auch zu nutzen, dass man eigentlich so eng dran ist an den jungen Menschen und eigentlich so viel ja darüber auch erfahren könnte vielleicht. Ich meine, man weiß es immer nicht so ganz genau. Es ist so, dass wir in dieser JUKO-1-Befragung haben wir auch nach Ansprechstellen gefragt, also an wen würdest du dich wenden bei Sorgen und Problemen? Und natürlich ist es schon so, aber das ist ja auch ein Stück nachvollziehbar, sind es erstmal die engen Freunde, die Ansprechstellen sind, aber wir haben auch gefragt nach offiziellen Stellen, nach Beratungsangeboten. Und es ist nicht so, dass gar niemand die nutzen würde. Und auch da hätte man vielleicht sozusagen nochmal frühzeitiger, prominenter einfach auch machen müssen. Was gibt es noch für Angebote? Was ist überhaupt noch erreichbar? Weil es am Anfang tatsächlich so ein bisschen das Gefühl war, es gibt im Moment einfach nichts. Alles ist zu und man weiß auch gar nicht, was es gibt. Und da hätte man vielleicht auch nochmal etwas frühzeitiger sich einfach auf den Weg machen können. Und gleichzeitig würde ich schon sagen, dass man auch sieht, dass ja, also viele Verbände irgendwie sich auch andersrum quasi für die Studie bedankt haben, weil sie gesagt haben, es ist nochmal sehr, sehr hilfreich, auch für das Gespräch, das politische Gespräch sozusagen, nochmal klarzumachen, welche Bedeutung hat denn so ein Kontext eigentlich auch für Jugendliche und wie wichtig ist das und wie geht es denen überhaupt auch ohne die Angebote, um auch nochmal deutlich machen zu können, dass es wichtig ist, diese Angebote auch wieder zu öffnen und zu schaffen und irgendwie andere Rahmenbedingungen auch politisch zu schaffen. Obgleich es ja jetzt auch wieder so ist, das sehen wir jetzt, es sind dann doch wieder die Institutionen, die dann auch in vielen Stellen irgendwie jetzt dann wieder schließen mussten oder wo dann doch an vielen Stellen wieder sehr dolle Einschränkungen einfach gemacht wurden für die Jugendarbeit. Also so ganz so einfach ist es irgendwie auch nicht scheinbar, aber trotz allem, glaube ich, hat sich da politisch schon ein bisschen was verändert in den letzten Monaten, dass einfach das Bewusstsein dafür, dass Jugendarbeit auch wichtig ist und soziale Arbeit mit Jugendlichen wichtig ist, sich schon ein Stück verändert hat.
Ja, danke schön.
Genau, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil wir jetzt stark über Institutionen gesprochen haben. Ich finde, dass wir auch darauf gucken müssen, dass sich eben nicht institutionalisierte Orte von Jugend stark verändert haben. Und das ist auch meiner Meinung nach jugendpolitische Aufgabe ist, diese Räume wieder zu öffnen, also jungen Menschen Gelegenheiten geben, sich in der Öffentlichkeit zu treffen und es eben nicht kritisch zu beäugen, wenn eine Gruppe von Jugendlichen irgendwo am See abends ein Bier trinkt. Also ich sag mal auch gerade diese Peer-Orte ohne Pädagogen sind ja irrsinnig wichtig und da müssen wir ihnen Räume schaffen, die sich auch zurückzuerobern, ohne dass das eben immer so unter dem Siegel der Pandemie auch kritisiert wird. Und das wird auch in den Studien deutlich. Ich selber habe noch an einer Studie mitgewirkt unter Studierenden, die wir bundesweit durchgeführt haben. Und es wird eben deutlich, dass die informellen Kontakte gerade zu Peers, mit denen man nicht eng befreundet ist, gerade weggebrochen ist. Also ich sage mal so, der Kern an engen Freundschaften, den schafft man aufrecht zu erhalten, auch über Distanzen, auch digital. Aber die lockeren Bekanntschaften, Freundschaften brechen eben weg, sind aber ja genauso wichtig, dass man eben sich mit sehr vielen verschiedenen Leuten austauscht, sich, wie es so schön heißt, selbst positioniert, sich ausprobiert und dass das ja eben gerade enorm reduziert ist und auch erhebliche psychische Folgen hat. Das kann ich aus unterschiedlichen Kontexten sagen, dass also auch junge Menschen, die vorher nie psychische Probleme hatten, die nicht mit Depressionen zu tun hatten, jetzt eben vorsichtig beschreiben, wie sie doch in so ein Loch gefallen sind, leiden, Motivationsprobleme haben. Also das hat, und das wissen wir ja heute noch gar nicht, vermutlich aber sehr nachhaltige Auswirkungen, auch wenn Corona morgen vorbei wäre.
Ja, danke schön für diese eindrücklichen Schilderungen. Wenn wir jetzt zum Abschluss kommen, könnten Sie aus Ihren Studien eine Ableitung formulieren für eine Corona-gemäße Jugendpolitik? Was wäre da zu fordern? Beides haben Sie ja gerade schon so ein bisschen angedeutet.
Jetzt du oder du wolltest dir noch was sagen?
Nein, ich wollte
Jugendpolitik sagen, aber vielleicht wolltest du noch was anderes.
Genau, also ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen. Das schließt da, glaube ich, schon auch ein bisschen an bei der Frage nach Jugendpolitik. Also ich glaube, ein wichtiger Appell auch von unserer Seite an Politik, an Jugendpolitik, ist auch sozusagen diesen Blick auf Jugend so ein bisschen zu wenden. Also es geht jetzt im Moment in der Diskussion und auch in anderen großen Studien ja immer viel darum, halten sich die jungen Menschen an die Regeln. Das ist sozusagen die Frage, die da im Kern häufig diskutiert wird und die dann auch sehr prominent gemacht wird. Wir haben diese Frage gar nicht gestellt. Wir haben die Frage gestellt, wie finden die Jugendlichen die Regeln? Wir haben aber nicht gefragt, haltet ihr euch daran? Weil das auch nicht unsere Fragestellung ist. Also weil es darum auch nicht so stark geht aus unserer Perspektive, sondern es eher darum geht, tatsächlich zu gucken, wie geht es den jungen Menschen denn damit? Und diesen Blick so ein bisschen davon wegzuwenden und nicht nur dann, wenn die Jugendlichen sagen, sie halten sich an die Regeln, dann sind es die guten, in Anführungsstrichen, Jugendlichen, dann ist es irgendwie auch okay, so davon so ein bisschen wegzukommen. Also das geht so ein bisschen in die Richtung, was jetzt Severin, du ja gerade gesagt hattest, mit Blick auf die Frage von Räume öffnen. Räume öffnen, finde ich, heißt auch so ein bisschen dieses Bild nochmal zu verschieben in die Richtung, nicht nur darauf zu gucken, wie verhalten sich die Jugendlichen aktuell, machen die das, was wir irgendwie für richtig halten, in Anführungsstrichen, sondern darauf zu gucken, und wie geht es denen eigentlich damit und wie gestalten die irgendwie ihre Jugendphase jetzt unter diesen Bedingungen und wie können sie gestalten oder eben auch nicht? Also da den Blick irgendwie nochmal so ein bisschen anders zu wenden, finde ich irgendwie, das ist ein wichtiger Aspekt.
Genau, und im Hinblick auf jugendgerechte Politik würde ich auch ganz klar nochmal sagen, Es geht nicht darum, das so als pädagogisches Goodwill irgendwie politisch zu verankern. Wir haben Jugendparlament, wir haben junge Menschen beteiligt, das so zu verstehen als, als Selbstwirksamkeitserfahrung der Jugendlichen, die man ihnen zugesteht. Ich würde erstmal ganz klar sagen, junge Menschen haben ein Recht darauf, beteiligt zu werden. Und es gibt eben auch in dem Sinne einen gesetzlichen Auftrag und eine gesetzliche Pflicht, junge Menschen zu beteiligen. Und zwar auf allen Ebenen, also nicht nur irgendwelche separaten Gremien zu schaffen, in denen sie dann mal mitdiskutieren dürfen, sondern viel stärker darüber nachzudenken, wo können wir denn auch von jungen Menschen lernen, weil ich immer sagen würde, ich weiß es doch nicht besser. Und die haben ja auch, wenn ich bedenke, meine Kinder sind 30 Jahre jünger als ich, die haben ja in Bereichen Erfahrungen, die ich so nie gemacht habe. Und das eher auch als Chance zu begreifen, junge Menschen in diesen Prozess mitzunehmen, Gesellschaft zu gestalten, Zukunft zu gestalten, würde ich eben sagen, da müssen wir viel kreativer werden und aber auch einen viel stärkeren Verpflichtungscharakter entwickeln, junge Menschen zu beteiligen. Ich selbst habe vor einigen Jahren im Bundesfamilienministerium mit jungen Menschen aus der Jugendhilfe ein Hearing mit Politikvertretern durchgeführt, zusammen mit einem Projektteam. Und viele, auch aus dem Ministerium, aus anderen politischen Kontexten, waren sehr fasziniert, wie junge Menschen dort aufgetreten sind, eigene Ideen verkörpert haben, vertreten haben und haben viel daraus mitgenommen, also auch emotional. Und da würde ich eben sagen, das müssen wir viel mehr unterfüttern, dass wir das selber auch, wir Erwachsenen, ob in Wissenschaft oder auch in Politik, als Chance begreifen und nicht nur als irgendein Beiwerk, was sich vielleicht auch medial nett verkaufen lässt. Also das wirklich auch als Aufgabe wahrzunehmen.
Mhm. Frau Lips, wollen Sie noch was ergänzen?
Nö.
Okay, dann sage ich Ihnen ganz herzlich Dankeschön für die sehr eindrucksvollen Schilderungen Ihrer Befunde, aber auch der Ableitungen daraus. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Studien. Besten Dank.
Dankeschön.
Gut.